Digital Kompakt. Heute aus dem Bereich Online-Marketing mit deinem Moderator Robin Heinze. Los geht's.
Wenn ich einen Dollar übrig hätte, würde ich ihn für PR ausgeben. Der Satz stammt nicht von meinem heutigen Gast, sondern von niemand Geringeren als Bill Gates. Und in der heutigen Episode erfährst du, wie du dafür sorgst, dass du deine investierten PR-Dollar auch wirklich so reinsteckst, dass sie Früchte tragen. Und auch, wie du das Zusammenspiel von PR und Marketing optimal gestalten kannst, um den maximalen Erfolg für dein Unternehmen rauszuholen. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich bin Robin Heinze, Mitgründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur MoreFire. Und bei mir ist heute Thilo Bono von der Piabo PR. Piabo PR wurde, kann ich jetzt verkünden, frisch gekürt zur Agency of the Year und auch noch benannt als Number One Tech Agency im Bereich PR. Also eine, kann man sagen, eine Koryphäe, eine Lichtgestalt im PR-Kosmos. Lieber Thilo, schön, dass du dir die Zeit nimmst für unsere Hörerinnen und Hörer.
Robin, danke für die Einladung.
Thilo, so. Ich gehe davon aus, dass Bill Gates jemand ist, der ziemlich gut rechnen kann. Und kann man sagen, der Return on Invest ist von PR besser als von Performance Marketing?
Ja, weil wir natürlich eine zusätzliche Komponente haben, die Vertrauen heißt. Und ich kann natürlich viel Performance Marketing, klassisches Marketing, Billboards etc. Ja, da kann ich natürlich ganz viel machen. Aber entscheidend ist ja irgendwo, dass da auch die Komponente Vertrauen dabei ist. Und nur wenn ich dir vertraue, dann will ich für dich arbeiten. Stichwort Employer Branding. Nur wenn ich dir vertraue, werde ich in dich investieren. Stichwort Investor Relations. Nur wenn ich in die Marke vertraue, werde ich das Produkt auch kaufen oder den Schokoriegel essen oder. Insofern, diese Dimension ist natürlich etwas, die PR mit beisteuern kann. Insofern, wenn du sagst, Return on Investment, dürfen wir auch eine andere Komponente nicht vergessen. Wenn du einen TV-Spot machst, wenn du einen Google-Ad schaltest, hast du ja auch eine Situation, dass gerade bei hochpreisigen Produkten, denken wir mal an Software-as-a-Service-Produkt oder an eine Uhr oder ähnliches, werden die Leute ja auch googeln und sich informieren. Sie lesen Google-Reviews, sie lesen Zeitungsartikel, fragen ihre Freunde und wenn Sie googeln, was finden Sie denn dann? Finden Sie dann die Unternehmenswebsite? Sie finden vielleicht den Instagram-Kanal des Unternehmens. Aber das Vertrauen entsteht ja dann, wenn ich sage, eine neutrale Quelle, wie ein Journalist zum Beispiel hat geschrieben. Da gibt es einen Artikel im Handelsblatt, in einem Fachmagazin, was diese Uhr, sage ich jetzt mal, getestet hat. Oder ein Review in der Computerbild dieses Software-as-a-Service-Produkts oder der Consumer Electronics-Geräts etc. Das heißt, ich bin immer ein Freund, die Dinge nicht gegeneinander auszuspielen. Performance-Marketing, Online-Marketing, extrem wichtig. Aber die Dinge müssen zusammenspielen, die gehören für mich zusammen. Wir sehen das auch immer sehr schön bei Kundinnen und Kunden, die ja sehr viel auch zum Beispiel im TV-Advertising machen, ja, so wenn du jetzt zum Beispiel mal Dating-App, jetzt Tinder oder was auch immer, ja, machen jetzt einen TV-Spot. Natürlich googeln die Leute auch, ja, und gucken und informieren sich, recherchieren etc. Und natürlich ist die Conversion-Rate dann höher, wenn die Leute dort auch einen guten Artikel finden und sie vertrauen und dann vielleicht eher ein Abo abschließen oder das Produkt kaufen, weil sie eben nochmal eine neutrale und eine echte Meinung haben und nicht nur das, was wir in der Werbung oder eben im Performance-Marketing ihnen sozusagen anträgern letztendlich. Und je höherpreisiger das Produkt, je wichtiger ist das Ganze, ja.
Sehr schön. Und haben wir direkt ein schönes Plädoyer, warum PR dann doch so wichtig ist und auch schon den ersten Einstieg da rein. Die konkrete Abgrenzung von PR und Marketing-Werbung. Kannst du das für dich mal so definieren? Wie setzt du da so eine Trennlinie rein?
Also ich versuche das jetzt mal hier nicht wissenschaftlich Wikipedia-mäßig, sondern für unsere Hörer mal ganz einfach. Also wenn Robin, du mit deinen sozusagen Performance-Online-Marketing-Geschäft der rechten Seite bei Google bist, bin ich auf der linken sozusagen. Also ganz vereinfacht. Oder wenn du sozusagen die Zeitung aufschlägst, um es mal traditioneller zu machen, ja, die Anzeige, wärst jetzt du, Robin, und ich wäre sozusagen der redaktionelle Teil, jetzt mal ganz grob und ganz vereinfacht gesagt. Ja, und ich glaube, das ist auch immer wichtig, eben zu verstehen, ja, dass natürlich ein Großteil der Nachrichten, die wir lesen, natürlich ja gesteuert sind. Das dürfen wir nicht vergessen. Das ist ja auch das Gute, dass man ja irgendwo Einfluss drauf hat. Also es ist ja nicht so, dass jetzt alle Nachrichten dadurch entstehen, dass irgendwie morgens jemand aufwacht und sagt, ach, heute schreibe ich doch mal über XY, ja, sondern da gibt es ja vorher Pressemitteilungen, Gespräche. Man hat selber als Journalist, nimmt man ja auch Dinge in den Medien wahr. Man hat Leute, Kollegen, mit denen man sich austauscht, andere Medien, die man konsumiert und liest. Wir sind ja alle beeinflusst von unserer Environment, von unserem Umfeld. Und insofern ist es ja das Gute. Und das ist ja das, was wir den Gründerinnen und Gründern auch mal mitgeben ist. Die Frage ist ja auch immer, möchtest du Kontrolle darüber haben? Ja, also es ist sozusagen ein Punkt, und man kontrollieren kann man natürlich nie alles, aber der entscheidende Punkt ist, wenn du nichts machst, erzählen alle deine Geschichte. Ja, dann verspreiten sie Gerüchte, dann erzählen sie natürlich über ihre Mitbewerber schlecht und Fake News und so weiter und so fort. Das heißt sozusagen, die einzige Frage, die man sich doch stellen muss, ist, wenn man sich diesem Thema nähert, ist, möchte man selber Kontrolle und die Hoheit über seine Geschichte haben und sie erzählen oder nicht? Und jetzt kann man natürlich nur philosophisch werden und sagen, was nützt es, der Beste zu sein, wenn andere sich besser verkaufen. verkaufen. Ja, weil es ist natürlich immer so, das habe ich ja auch die Gespräche mit den Gründern und Gründern, die dann sagen, ja, aber mein Produkt ist doch viel günstiger. Warum schreibt denn der Journalist immer über meine Konkurrenz oder mein Produkt ist doch viel besser und schneller und so weiter und so fort? Ist dieser Satz natürlich immer ganz entscheidend, wo ich sage, naja, was nutzt denn, wenn es niemand weiß und wenn du nicht diesen Schritt gehst und diese Geschichte auch da draußen erzählst. Und ich glaube, dass allein dann sollte jeder Unternehmer ja an seine Ehre gepackt werden und sagen, ich überlasse es doch jetzt nicht dem freien Markt, ob ich mal irgendwo in einem Artikel erwähnt werde, ja, oder dass irgendwie der Mitbewerber mich schlecht redet oder, sondern ich will selber die Hoheit haben und ich möchte selber meine Geschichte erzählen. Was da daraus wird und wie das dann wieder gespiegelt wird, da kommen wir ja später noch dazu, das ist nochmal eine ganz andere Thematik und wie man das alles macht. Aber grundsätzlich ein Mindset dazu zu sagen, be in control, ja, und lass nicht den Markt das irgendwie sich selber überlassen, das ist, glaube ich, sehr entscheidend und auch wichtig, dass man das versteht, die Dinge, den Zügel selber in die Hand zu nehmen. Und es war, glaube ich, Ben Horowitz, weil du schon große Tech-Größen wie Bill Gates zitierst, darf ich vielleicht auch einen zitieren, der gesagt hat, Company without a story is a company without a strategy. Wenn einer der größten Kapitalisten dieser Welt, unzweifelhaft ist ja Andreessen Horowitz einer der erfolgreichsten Fonds dieses Planeten, dann das sagt, dann ist das natürlich, muss man sich ja fragen, warum sagt so ein Venture Capitalist das eigentlich, ja? Warum macht so jemand PR für PR? Ja, das war dort ganz doof gesagt. Weil natürlich er weiß, dass das Einfluss auf so viele Bereiche hat. Es hat Einfluss darauf, natürlich Investoren zu attracten, ja? Wenn natürlich, sehen wir ja auch, wenn wir einen Kunden in die einschlägigen Fachmagazine oder in Branchenmedien bringen, kriege ich natürlich hinterher Anrufe von Investoren und sage, ach, wir haben über euch da und da gelesen, so. Ne? Es hat Einfluss auf Partnerschaft, also Partnerschaft meine ich jetzt nicht zu Hause, sondern natürlich Partnerschaften, die Leute unternehmen, sozusagen, man macht es aber, by the way, im Dating-Bereich auch, ne? Da googeln die Leute vorher auch mal deinen Namen, mit wem sie da Date haben, ne? Also auch da hat die PR einen Einfluss, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Es hat Einfluss auf das Thema Employer-Branding, ne? Du willst ja auch als Magnet für die besten Talente dastehen. Es hat Einfluss natürlich auch auf Sales-Cycles, du kennst das ja auch von deinen Kunden, Robin, beschweren sich dann immer und sagen, es dauert immer so lange, dann haben wir zwar den Lead und wird da monatelang mit denen rummachen und hier noch eine Demo und da noch was. Natürlich, wenn ich über die gelesen habe, wenn ich da schon Vertrauen aufgebaut habe zu der Marke, wenn ich da schon mal ein Review von anderen Kunden, eine Case-Study vielleicht irgendwo gesehen habe, der Gründer hat vielleicht mal auf der Bühne bei einer Konferenz gesprochen, natürlich bin ich dann more likely, da vielleicht eine Kaufentscheidung zu treffen und dann auch schneller auch zu reagieren und zu sein. Insofern, es hat viele Facetten und bricht halt sehr viele Bereiche im Unternehmen positiv an.
Du hast jetzt gerade so schön gesagt, also PR, versuche ich Einfluss auf das zu nehmen oder die Story zu erzählen, wo ich eigentlich keinen direkten Einfluss habe. Beim Marketing, wenn, kann ich ja relativ klar steuern, wo ich mit welcher Botschaft auch sichtbar bin. Das heißt also, das, wo ich eigentlich keinen Einfluss drauf habe, versuche ich in eine gewisse Beeinflussung mit reinzukriegen. Dann ist jetzt die spannende Frage, wo ist das im Unternehmen am besten angesiedelt? Also PR, eigene Abteilung, PR unter Abteilung von Marketing, die Abteilung nebeneinander. Was ist so deine Empfehlung, wenn ich jetzt ein Unternehmen bin und sage so, ich will das Thema PR bei mir irgendwie aufbauen?
Also gerade wenn es jüngere Unternehmen sind, ist es oftmals der Chefsache, ja, weil das Thema Reputation ja schon sehr, sehr nah ans Eingemachte, an den Kern des Unternehmens geht. Je größer das Unternehmen wird, gibt es natürlich dann eigene Abteilungen. Wir sind immer ein großer Freund auch davon, wenn es jemand im Haus gibt, einen PR-Manager, einen Head of Comms, der die Dinge auch steuert, koordiniert, da auch sozusagen die Schnittstelle ins Unternehmen hineinbildet. Bin kein Freund davon, das pauschal jetzt mit dem Marketing zu vermischen, weil es da doch immer auch noch andere Berührungspunkte gibt, weil eben PR ja sehr viele Bereiche abdeckt. Und da muss man immer noch gucken, für was PR da auch eingesetzt wird und wie vielfältig PR da auch gespielt wird. Und da geht es um Personal Branding für den CEO, geht es irgendwo darum, für HR Employer Branding zu machen, ist irgendwie der, wir haben einen Kunden, der arbeitet mit dem CFO zusammen, weil es ganz stark eine Kommunikation Richtung Investoren geht. Deswegen ist es immer so ein bisschen, die Dinge in den Topf zu werfen. Aber ich finde, es muss auf jeden Fall eine enge Kommunikation, einen engen Austausch geben. Und ich mache mal ein Beispiel, wo das, glaube ich, sehr, sehr klar wird. Thema SEO. Ja, bei der PR ist es ja nun mal so, da wird ja viel Content produziert, viele Texte geschrieben, Pressemitteilungen, Gastbeiträge, White Paper und so weiter. So, wenn die nicht wissen, auf welche Keywords und Phrasen die SEO-Leute optimieren, ist das natürlich total verschenktes Asset. Und natürlich müssen die PR-Leute auch dann denken und da geschult sein, auch vielleicht zu schauen, dass sie dann supporten, dass nicht nur der schöne Artikel erscheint, sondern das Artikel im besten Fall noch einen Backlink integriert hat zu der Website oder zu was auch immer. Ja, also das sind ja alles so Dinge, wo 1 und 1, 3 ist. Ja, und man sozusagen da auch ansonsten viele Dinge sich auch vergibt und Chancen auch für sich vertun und wo in jeder einzelnen Abteilung, in jedem einzelnen Bereich viel, viel Geld ausgegeben wird. Und ich sage, da könnt ihr ja viel mehr draus wählen, wenn ihr bitte mal miteinander reden würdet, miteinander koordiniert. Deswegen schätze ich ja auch unsere Partnerschaft zwischen Piabo und euch, Robin, weil wir genau das ja auch spielen. Ne? Und wenn ihr sagt, Leute, denkt das eine nicht ohne das andere, ja, sprecht mal mit Piabo und umgekehrt, wenn wir sagen, Mensch, hier Performance Marketing, das würde das Ganze doch noch unterstützen und befeuern. Ne? Also wo man da auch die Dinge, ne, das, was wir jetzt auch hier auf Agency-Level machen, muss im Unternehmen genauso gelebt und verstanden. Das eine funktioniert nicht ohne das andere, beziehungsweise ja, es funktioniert schon, aber die Frage ist ja, kann es nicht um ein Vielfaches besser funktionieren, wenn die Dinge Hand in Hand laufen und jeder in seiner Expertise und seiner Domain sozusagen dort einen super Job macht und man das, die Dinge gut miteinander abstimmt und mal miteinander redet. Das hilft ja sehr häufig im Leben.
Das ist grundsätzlich keine ganz ganz verkehrte Idee. Also im Prinzip eine Gesamtstrategie, wofür wollen wir wahrgenommen werden, wofür wollen wir stehen, um dann halt eben auch zu gucken, so wie können wir das mit Performance-Marketing, mit Content-Marketing, im SEO spielen und halt eben dann auch im Bereich PR dann halt eben auch das entsprechend dann auf eine andere Art und Weise dann auch entsprechend spielen. Du hast gerade auch schon sehr gut skizziert, ihr arbeitet ja für viele Startups, für viele schnell wachsende Unternehmen, wo dann halt eben das Thema zuerst mal Chefsache wahrscheinlich ist, bis dann jemand dann halt eben auch dediziert dafür eingestellt wird, gesucht wird. Wenn ich damit starte, womit fange ich an? Also wenn ich jetzt sage so, okay, irgendwie ist die Presselandschaft mir nicht so wohl gesonnen, wie ich das denn sehe, oder ich werde komplett ignoriert. Und das will ich ändern. Wie lege ich los?
Zu den Unternehmen, es kann natürlich auch mal was damit zu tun, wo ich mich befinde. Wir arbeiten ja auch für Investoren, wir arbeiten ja auch für wirklich so High-Growth-Unternehmen, die kurz vorm IPO stehen, oder auch Mittelständler, die im Bereich der Digitalisierung da unterwegs sind. Und da gibt es oft natürlich unterschiedliche Phasen auch, wo sie sind und warum Kommunikation für sie wichtig ist. Also wenn du in dem Bereich bist, den du gerade angesprochen hast, dann geht es ja oftmals darum, ich bin überhaupt noch nirgends, und da freue ich mich über jeden Artikel und über jede Geschichte. Je größer du wirst, geht es manchmal auch darum, natürlich auch Dinge strategisch zu steuern und sagen, welche Medien sind denn jetzt wirklich relevant und wo können wir jetzt wirklich gezielt zum Beispiel auch im Sales-Bereich unterstützen, in anderen Themen etc. Also je nach Lebensphase des Unternehmens ist es natürlich immer sehr unterschiedlich. Aber wenn wir da mal anfangen, wo du gestartet bist, dann where should we begin, ja, wie die Paartherapeuten mal sagen. Also ich glaube, das Allerwichtigste ist wirklich erstmal das Mindset, zu wissen, was ist eigentlich mein Ziel, was will ich eigentlich wirklich erreichen, ja, auch nochmal klar diese Unterschiede zu machen, Marketing versus PR. Also das muss ich erstmal einmal für mich klar haben, Thema Mindset. Und dann natürlich auch mir selber die richtigen Fragen stellen. Ne? Ist meine Positionierung klar und scharf genug? Was sind meine Werte? Welche Wahrnehmung möchte ich eigentlich draußen überhaupt haben? Ja? Sind meine Themen, Vision, Mission etc., sind diese Grundarbeiten sozusagen überhaupt, dieses Grundfundament überhaupt erstmal klar? So, dann geht es natürlich darum, eine starke Story zu etablieren. Ne? Also was sind die Kernbotschaften? Ja? Wie die zu formulieren? Die Bildsprache auch festzulegen. Ne? Also jeder ist ja irgendwie auch immer in der Lage, da irgendwie viele Text zu schreiben und alles sich da schriftlich zu erklären, aber zu überlegen, wie kann ich sowas auch emotional in Bildern auch umsetzen. Ne? Natürlich dann auch danach die Inhalte zu produzieren, also in die Execution zu kommen. So. Und dann ist natürlich der nächste Schritt, sich auch mal über die passenden Kanäle Gedanken zu machen. Ne? Also wir haben ja oftmals dann den Klassiker, kommt ihr zu uns, ja, könnt ihr uns in TechCrunch bringen oder könnt ihr uns zu, was weiß ich, so sage, ja, warum denn? Ja? Ist es denn das, was ihr gerade braucht? Was ist denn eben euer Ziel? Ja? Also was ist die Zielgruppe, die ich erreichen möchte? Was sind die Schlüsselmedien und die Plattformen? Ja, habe ich das richtig definiert? Und dann kann ich danach eben auch die Inhalte planen. Was brauchen die denn? Was sind denn die Dinge, über die sie schreiben? Ja? Und das sind dann ja vielleicht auch Event-Formate, das sind vielleicht ja auch Owned-Media-Formate, du sprachst gerade Content-Marketing immer an, also die ist im großen Ganzen sozusagen auch betrachtet. So, und dann geht es natürlich auch in die kontinuierliche Umsetzung. Ja? Ich muss die Kontakte aufbauen, ich muss meinen Pressebereich auf der Website pflegen, ich muss auf Krisen vorbereitet sein, ich muss thematisch immer wieder am Ball bleiben, ja? Ich muss Präsenz zeigen, das sind ja nicht Dinge, das ist ja nicht ein PR ist ja kein Event, sondern ein Prozess. Ja? Und insofern ist es auch was, wo ich sage, da musst du eben auch wirklich dranbleiben. Und oftmals ist dann auch bei den Unternehmerinnen und Unternehmern so dieses Bild nach dem Motto, ja, ich habe ja gar nicht so viel zu erzählen. Wir wundern sich dann manchmal, wenn sie mit uns in einem Workshop sind, wie viele Themen sie eigentlich schon haben und wie viel man auch kreieren kann. Und deswegen sehe ich das immer in so einem Drei-Säulen-Modell, dass ich sage, es gibt natürlich Themen, die das Unternehmen selber hat. Die haben vielleicht ein neues C-Level, weiß ich nicht, sag ich mal, eine neue CMO eingestellt als Beispiel. Ja, oder ein neues Produkt oder was auch immer. Also Themen, die das Unternehmen sowieso aus sich heraus produziert und die auf der Hand liegen. Der zweite Bereich sind Dinge, die ja auch von uns dann kommen, ne? Wo wir dann sagen, Mensch, hab da mal gerne gedacht, da ist doch hier das Event, da können wir doch mal, weiß ich nicht, bigger auftreten, oder wollen wir nicht mal dieses und jenes Thema spielen, das passt doch gut zu eurer Industrie, da gibt es doch eine neue Studie, die das und das gezeigt hat, oder neues Gesetz, was euch ja betrifft und so weiter. Also wir auch dann als Bearings-Partner reinkommen und sagen, hey, da ist noch mehr, ja, hab mal daran gedacht, wollen wir mal eine Case Study mal schön aufbereiten oder mal ein White Paper zu dem und dem Thema machen und so weiter. Und der dritte Bereich ist eigentlich so das Thema, ich nenne es mal Newsjacking, ja, zu sagen, jeden Tag erscheinen ja Zeitungen, Medien, Fernsehen, Radio mit euch und ohne euch, ja, so, da wartet ja keiner darauf, dass ihr jetzt irgendwie auch noch eure Pressemitteilung da jetzt schickt, aber können wir denn zu diesen Themen nicht auch uns äußern, ja, können wir da, weil das braucht ein Journalist immer, ne? Der braucht ja immer einen Experten, der dann sich dazu einsetzt. Und ich sag jetzt mal, wenn ich eine Cybersecurity-Company bin, die eine E-Mail-Sicherheitssoftware mache und da ist gerade irgendwie die Schlagzeile irgendwie, weiß ich nicht, E-Mail-Hack bei der Telekom oder wo war das jetzt, wo die Kassensysteme ausgefallen sind, dass man nicht mehr mit Karte bezahlen kann etc., wo ich dann hingehen kann, wenn ich jetzt SumUp bin, sage ich jetzt mal, und sagen kann, hier übrigens, so zu funktioniert das, und mich da positionieren und dann einen Kommentar mache, oder eben eine E-Mail-Sicherheitsanbieter bin, sagen, ja, wir haben hier mal eine Statistik gemacht und es zeigt sich, dass die größten Fehler sind immer A, B, C oder was auch immer, sind man dann von Daten, vielleicht Insights etc., also wo ich auch in Echtzeit mit Zitaten, mit Zahlen, mit einer Infografik, mit Erklärungen in den Markt reingehen kann und mich in eine aktuelle laufende Debatte und Story da auch einklinken kann. Und das sind so mal ganz grob so ein Drei-Säulen-Modell, was immer sehr, sehr gut funktioniert und man sich das mal so vor Augen führt, wenn man sehr gut auch seine PR dann aufbauen kann. Ja,
ja, ich meine, an diesen ganzen Schritten, die du gerade gesagt hast, ich habe mal die banale Frage gestellt, wie fange ich denn an? Und dann hast du jetzt gerade mal gezeigt, so einfach mal loslegen ist jetzt nicht unbedingt ein Geniestreich, weil da steckt schon eine ganze Menge mehr hinter. Und wahrscheinlich, also du hast gerade auch angeteasert, eine ganze Reihe an Formaten, die es auch geben kann. So, wenn wir mit Kunden über das Thema Content-Marketing sprechen, kommt ganz oft so, ah, okay, soll ich einen Blog machen? Und das ist wahrscheinlich bei euch so PR-Arbeit. Ja, schicken wir Pressemitteilungen raus. So dieses, okay, es gibt dieses eine Thema und wahrscheinlich gibt es noch drumherum 50 andere Sachen, die man machen kann.
Genau, grundsätzlich eine fatale Einschätzung, dass irgendwie PR ist gleich Pressemitteilung. Also ich glaube, Pressemitteilung ist irgendwie 5% unserer Arbeit, ja, weil man sagt, ja klar, irgendwie früher später kommt man halt irgendwie nicht dran vorbei, ja, und ist ja auch mal etwas, wo man was schriftlich in der Hand hat und wo man was schicken geben kann, etc. Aber das sind solche die Amerikaner, wir haben ja viele große Silicon Valley Companies, Stripe, Shopify und so weiter. Also Pressemitteilung ist da gar nicht so das Thema, ja, da gibt es vielleicht mal einen großen Product Launch oder mal irgendwie 3-4 Mal im Jahr irgendwie ein großes Announcement, ja, schön, aber dann wird da über ganz andere Kanäle und Formate da auch gesprochen, ja, und die Pressemitteilung, ja, ist irgendwo ein Tool und die Frage ist ja jetzt, wenn ich jemandem etwas erkläre oder etwas vorstelle per E-Mail, ist es jetzt dann gleich immer schon eine Pressemitteilung, ja, aber ich kann natürlich auch Themen und Interviewangebote direkt pitchen, ich kann ein E-Mail-Newsletter machen, ich kann Speaker-Opportunity auf Konferenzen haben, ich kann über Podcasts nachdenken und da ist natürlich immer dann genau die Frage, was brauche ich, was zahlt auf mein Ziel ein letztendlich, wo will ich rein, ja, was sind meine Zielmedien letztendlich auch und es ist natürlich eine ganz andere Arbeit, wenn ich durch ins TV will, wo ich sage, da muss ich mir über mal Gedanken machen, wie ich das Ganze in einem Storyboard auch darstelle, was ist denn, was können wir überhaupt zeigen, weil jetzt mal ganz ehrlich, du kennst es ja auch, geh mal in 100 Startup-Offices, die sehen alle gleich aus. Das ist ein Schreibtisch, da ist ein Computer drauf, sitzt jemand davor, der auf der Tastatur rumklimpert. Was will ich denn da zeigen? Ja, also das ist ja so, das ist ja für so ein TV-Format völlig irrelevant, ja. Also muss ich überlegen, kann ich vielleicht eine Geschichte aus dem Kundenperspektive erzählen, ja. Vielleicht, wenn ich jetzt, sag mal, Lieferando bin, dann zeige ich halt irgendwie wieder Fahrradfahrer, da ist irgendwie hier der Lieferfahrer, da fröhlich durch die Straßen fährt, das kann ich schön filmen, ja, da kann ich zocken, wie sich dann die Leute freuen, wenn sie ihr Essen an der Haustür überreicht bekommen und dann zu Hause irgendwie Dinner machen, weil vielleicht irgendwie jemand krank ist zu Hause, der jetzt nicht irgendwie kochen kann oder sich für selber versorgen kann und dann Happy End und so weiter, ne? Also wie eine Story immer funktioniert, Problemlösung letztendlich, ne? Also, wo ich in ganz anderen Dingen denken muss, da hilft mir keine Pressemitteilung, ja, sondern da muss ich sozusagen überlegen, wie kann ich dem Journalisten, der jetzt beim Fernsehen arbeitet, das so anbieten, dass das Ganze sozusagen auch, dass du sofort ein Bild vor Augen hast. Ah ja, okay, da ist das sozusagen das Problem und so sieht die Lösung aus und so kann man das schön jetzt in der Bildsprache auch sehen. Und so hat natürlich jedes Medium seine, ich sag mal, Spezifika und seine Besonderheiten und das hat erstmal jetzt relativ herzlich wenig mit einer Pressemitteilung zu tun. Erstmal geht es darum, welche Story möchte ich erzählen, was ist meine Geschichte und dann kann ich im zweiten Schritt überlegen, wie sieht das, machen wir noch ein paar mehr Beispiele, wie sieht das in 140 Zeichen bei Twitter aus, wie sieht das in einem eher privaten Environment bei Facebook aus, wie sieht das in einem Business-Netzwerk wie LinkedIn aus, ja, mit welchen Influencern kann ich da vielleicht arbeiten, ne? Genauso wie ihr aber auch überlegt, ne? Wie müssen wir jetzt das Ad dann entsprechend machen und platzieren und was geben wir da rein? Was sind die Keywords, nach was suchen die Leute, etc. Also diese Gedanken müssen wir uns ja auf allen Seiten machen. Ne? Wie mache ich, setze ich das um in der Bildsprache bei Instagram? Ja? Also welche Events gibt es? Welche Branchenverbände oder Interessensgemeinschaften, wenn ich jetzt eher vielleicht im B2B-Bereich, sollten davon wissen und das in ihren Newsletter aufnehmen oder ihren Branchenmagazin, ne? Etc. Ne? Also und da will ich manchmal auch, um sich da mal auch klar zu machen, wie vielfältig diese Medienlandschaft doch ist, geht doch mal einfach in einen Bahnhofskiosk. Hier, ja. Hauptbahnhof Berlin oder neben Hauptbahnhof etc. Wenn ich da vor diesen riesigen Regalen stehe, wo hunderte von Magazinen und Zeitungen sind, wie unterschiedlich die sind, wie unterschiedlich auch die Aufmachungen, die Cover sind, wie unterschiedlich Themen auch präsentiert werden. Das zeigt schon, eine Pressemitteilung ist da viel zu kurz gegriffen, ja. Da muss ich über Bildsprachen nachdenken, da muss ich nachdenken, wie ich das Thema auch aus verschiedenen Blickwinkeln betrachte, also nur so eine Story auch anpasse letztendlich, dass sie auch dann für bestimmte Formate und Medien auch dann zugänglich ist. Genauso wie ihr ja auch nicht ein Banner macht, was dann auf allen Webseiten gleich ist, ne, sondern du musst ja auch gucken, was präsentiere ich wo. Also insofern, das ist ja hier nicht anders.
Also das heißt, wir halten mal fest, es gibt wahnsinnig viele Formate. Ich sollte mir in erster Linie darüber Gedanken machen, welche Story will ich erzählen, wie will ich die ganze erzählen, also wie will ich wahrgenommen werden, um dann zu gucken, in welchen Medien und welchen Formaten, also ne, will ich in eine Zeitschrift, will ich in die Zeitung, will ich ins Fernsehen rein, will ich in einen Podcast rein, also was macht auch einfach für mich Sinn, wo erreiche ich dann auch dann die Zielgruppe. Inwieweit ist das personenabhängig, weil du hattest vorhin auch so Beispiele gebracht, wie wir wollen halt eben den CEO als Personal Brand mit aufbauen, also inwieweit kann ein Unternehmen PR machen oder ist es fast zwingend notwendig, dass wir auch immer ein Gesicht dann dazu haben? haben.
Also Personal Branding ist letztendlich ein ganz, ganz entscheidendes Thema für den Erfolg eines Unternehmens, weil gerade in einer Zeit, wo sozusagen auch Produkte und Qualität immer gleicher wird, ist das natürlich auch ein ganz entscheidendes Differenzierungsmerkmal. Ja? Und beim Personal Brand ist ja auch so ein großes Missverständnis, ja, geht es ja immer weniger um dich selber, sondern um das Problem, was du für andere löst. Und so funktioniert ja auch jede Storytelling, Problem und Lösung. Das ist ein Problem, dazwischen ist dann irgendwo der Weg dahin. So. Und ein guter Personal Brand, ja, wenn der CEO da gut positioniert ist, hat wieder auch was mit dem Thema Vertrauen zu tun. Ja? Und es ist auch ein Versprechen an den Kunden, ne? Ein Versprechen von Qualität, ein Versprechen von Konsistenz, ein Versprechen von Kompetenz, ein Versprechen von Zuverlässigkeit. Und beim Personal Branding geht es ja auch darum, quasi deinen eigenen Namen auch zu managen. Ne? Selbst wenn du jetzt kein Unternehmen besitzt. Wir haben ja gerade schon gesagt, die Welt ist voller Fehlinformationen, Desinformationen, Google-Einträge etc. Ja? Und selbst wenn du auf ein Date gehst oder ein Bewerbungsgespräch hast, wirst du halt auch wahrscheinlich vorher mal entsprechend gegoogelt. Ne? Und insofern ist das ein absolut fundamentales Thema, was wir auf dem Radar haben müssen. Und das ist auch völlig egal, ob ich jetzt ein Startup bin oder ein Mittelständler oder jetzt hier ein High-Growth-Company bin. Am Ende des Tages ist es eben der Unternehmer, in den Investoren investieren, der Unternehmer, für den die Leute arbeiten, das ist der Unternehmer, der letztendlich auch dafür gerade steht, wenn es eine Krise gibt, etc. Ne? Und je stärker du positioniert bist und selber da so ein bisschen auch zum Medium wirst, ja, wo du also sagst, ich bin eben so klar positioniert, weil ich der Experte für Same-Day-Delivery bin, für AI im Gesundheitswesen, für whatever it is, ja, dass ich dann selber eben auch angesprochen werde. Ne? Möchtest du nicht auf unserer Konferenz sprechen? Möchtest du nicht mal hier ein Zitat zu geben? Du bist doch hier der Experte, etc. Das heißt, dieses Aufbauen, dieses Thought Leadership, ne, was ja dazu gehört, ist natürlich ein ganz, ganz entscheidender und wichtiger Punkt. Ne? Und deswegen, ja, kann es nur jedem raten, sich damit zu beschäftigen und auch hier zu überlegen, was sind die richtigen Kanäle. Ne? Also nicht jetzt gleich sagen, ah ja, super Idee, mache ich jetzt und ich mache dann jetzt hier einen Podcast und ich mache jetzt LinkedIn und ich mache jetzt hier Instagram etc. So, auch überlegen, ne? Nicht jeder ist gut in front of the camera. Ne? Also nicht jeder sollte jetzt einen YouTube-Kanal haben. Nicht jeder kann sich vielleicht so geschliffen und flissentlich ausdrücken, dass jetzt Podcast hat eine super tolle Stimme, wo Podcast das richtige Format ist. Ja, nicht jeder kann jetzt super toll schreiben, dass ich jetzt hier irgendwie gleich einen Blog starten muss. Also hier muss man auch überlegen, diese Dinge zusammenzubringen und sagen, wo bin ich gut drin, was kann ich auch wirklich leisten, ja, und wo bin ich auch authentisch. Und auf der anderen Seite ist es auch ein Kanal, der für meine Zielgruppe relevant ist, ja, bin ich da dann auch wirklich, treffe ich da auch die Leute, die für mich da sind und kann ich da auch eine Community, ein Netzwerk letztendlich aufbauen. Also die beiden Dinge muss man da natürlich entsprechend übereinander bringen.
So, und wenn wir jetzt das Ganze vorbereitet haben, wir haben uns entschieden, haben wir eine Person, die wir an die Rampe stellen können, wir wissen, für welche Themen wir wahrgenommen werden wollen, wir wissen, in welche Medien wir, in welchem Format auch irgendwie rein wollen. Wie sorge ich jetzt dafür, dass ich gemocht werde von den Menschen, die da der Gatekeeper sind, nämlich die Journalistinnen und Journalisten, weil irgendwie muss ich ja bei denen, da flattern wahrscheinlich jeden Tag 350 Pressemitteilungen rein und ich muss ja irgendwie dafür sorgen, dass die genau meine Sachen rauspicken, dass die sagen, oh, mit dem möchte ich gerne mal sprechen oder den veröffentliche ich.
Also zunächst einmal, ein guter Kontakt zu Journalisten beruht ja auch auf Vertrauen und das muss man sich erstmal verdienen, ja, wie immer im Leben. Und das fängt ja schon damit an, sich überhaupt erstmal an den richtigen Journalisten zu wenden, ja. Also gibt ja viele, die dann so ein bisschen Spray and Pray mäßig, ja, da rufe ich da mal an, dann schicke ich hier mal, das ist ja auch dann schon mal, wo du sagst, bei Gesprächen sind mit Unternehmern, ja, dann fragen die immer, ja, wie viele Journalisten sind denn in eurem Verteiler? Aber ich sage, das ist die völlig falsche Frage, völlig irrelevant, ja. Das ist die relevante Frage. Wir brauchen ja die richtigen, die sich für dein Thema auch interessieren. Da setzen wir natürlich hier auch zum Beispiel bei Piabo natürlich auch Technologie ein, wo wir genau sehen können, wer hat dann über diese Themen schon geschrieben? Wer hat sich dann mit diesen Themen wirklich beschäftigt? Wer steckt dann da drin? Und können dann ganz, ganz gezielt natürlich dann auch mit den Kolleginnen und Kollegen sprechen, die da auch vielleicht schon mal über Mitbewerber geschrieben haben oder über ein ähnliches Thema oder sich mit dieser Thematik schon mal auseinandergesetzt haben und nicht so ein Spray and Pray machen. Ne? So. Und ich muss natürlich auch verstehen, wie Journalisten arbeiten. Ne? Wann ist Redaktionsschluss etc.? Ne? Nicht lange rumzulabern, sondern auch auf den Punkt zu kommen, ja, weil die kriegen natürlich jeden Tag hunderte von Pitches und jeder möchte natürlich irgendwo im Handelsblatt sein, in der FAZ sein, in der Süddeutschen sein etc. Ne? Also insofern muss man auch ein bisschen zeigen, dass man die Arbeit des Journalisten auch wertschätzt und ernst nimmt. Und wenn der das Gefühl hat, du hast noch nicht mal sein Medium gelesen und seinen letzten Artikel gelesen, dann ist natürlich dann schon alles ein bisschen schwierig und da entsteht kein Vertrauen. Auch natürlich sich gründlich vorzubereiten. Ne? Worum geht es denn genau? Warum ist denn dieses Thema jetzt genau für dieses Medium und diese Zielgruppe relevant? Die Themenplanung sich auch mal anzuschauen. Gerade Fachmagazine veröffentlichen ja auch immer ihre Themenpläne, wann sie wo was auch veröffentlichen. Ne? Also warum passt dann dieses Thema jetzt genau dorthin? Ne? Auch transparent sein. Ist es eine Erstveröffentlichung? Ist es vielleicht schon im anderen Medium mal publiziert werden, kriege ich das jetzt exklusiv oder hast du es schon irgendwie hier wie Sauerbier 10 anderen angeboten, ja, also das sind ja auch alles Themen, ne, also nicht, oder Gastbeiträge, ja, kriege ich denn jetzt exklusiv den Content oder ist es jetzt was, wo du mit jetzt Klingelbeutel durch die Gegend ziehst und das ist sehr, sehr entscheidend, hier klar zu sein und hier auch wirklich dort Vertrauen auch aufzubauen und auch mal akzeptieren, wenn es ein Nein gibt, ja, das ist wie beim Dating, ja, da kannst du ja auch nicht dann noch hier dann rumstalken und sagen, ja, aber ich bin doch so toll und hier, das ist der größte Liebhaber aller Zeiten, es hat ja seine Gründe, vielleicht hat es gerade zeitlich nicht gepasst und wir haben das schon oft gehabt, ja, dann wurde beim ersten Mal Nein gesagt und dann 3 Monate später war das Thema dann aber Trend und wurde in der Redaktion gesagt, warum machen wir da nicht mal einen Artikel zu? Und auf einmal ruft der gleiche Journalist bei uns an und sagt, können wir nicht mehr? Sagen, haben wir über 3 Monate drüber gesprochen. Da hast du gesagt, interessiert dich überhaupt nicht, ruf nie wieder an, so nach dem Motto. Und auf einmal, die Dinge sind ja auch in Bewegung, ne? Also das ist ja ganz normal, dass man hier auch im Dialog bleibt und nicht da bettelt und sagt, ja, aber das ist ganz wichtig und ich nur so, das interessiert den Journalisten, aber der Journalist ist erstmal zu allererster Linie seinem Leser verantwortlich. Der schreibt für den Leser und das ist seine Zielgruppe, ne? Der ist nicht dafür da, für dich, lieber Unternehmer, liebe Unternehmerin, Werbung zu machen. Das muss man ja auch mal so deutlich sagen, weil wir ja gerade immer heute mehrfach schon über die Trennung zwischen Marketing, Werbung und PR gesagt haben. Der ist nicht dafür da, für dich Werbung zu machen und dich da zu pushen. Das ist nicht sein Job. Und jetzt können wir viele Dinge machen. Habt ein Factsheet ready, ne? Daten, Fakten, macht ihm das so leicht wie möglich auch, ne? Wenn du geliebt werden möchtest vom Journalisten, ja, gib dem Bilder in der richtigen Auflösung für sein Format, was er braucht. Reagiere da schnell, weil der hat ja auch seine Deadlines etc. Sei da erreichbar etc. Ne? Also wenn du irgendwie ein Interview gibst und da geben sich noch 3 To-Dos, weil du ihm noch versprochen hast, eine Studie zu schicken, die das beweist, was du da behauptet hast etc., dann mach's halt auch und schick ihm das gleich hinterher. Also da können wir jetzt noch 2 Stunden drüber sprechen, was alles da für eine gute Relationship mit dem Journalisten dazugehört. Aber das sind vielleicht mal so ein paar Punkte, wo man sagt, das ist grundsätzlich erstmal per se wichtig, um hier eine gute Basis auch zu legen. Ja.
Also erstmal spannende Inhalte, wo die sagen, okay, das hat einen Mehrwert für die Leserinnen und Leser, weil genau denen
sind sie ja verpflichtet. Klar. Ein Journalist liebt eine gute Story, ja.
Und dann das Ganze mundgerecht irgendwie servieren, wo du auch eben auch sagst, so die Arbeitsweise wertschätzen, also sich wirklich auch damit beschäftigen und nicht so dieses einfach mal raushauen an alle. Ich meine, ich mache hier selber einen Podcast und kriege auch lustige Anfragen, wo ich mir denke, okay, ihr habt noch nicht eine einzige Episode reingehört, weil würdet ihr mir nicht diesen Gast in der Form anbieten.
Ja, total. Ja. Also übrigens, mundgerecht, du hast gerade ein schönes Stichwort gegeben, ja. Das ist ja auch mal ein Thema, ne? Also alle sind ja in der Lage, ihr Unternehmen so auf 3-4 Seiten so schulaufsatzmäßig zu erklären, wie toll sie sind. Die große Kunst liegt ja daran, es in 1 oder 2 Sätzen zu sagen. Und das ist etwas, mehr Zeit habe ich ja auch oftmals gar nicht. Ja, wenn ich einen Journalisten anrufe, der ist ja auch im Schritt, kann ich auch meine Lebensgeschichte erzählen, sondern muss ja auch sofort erkennen, Problem, Lösung, aha, deswegen ist es relevant, super, schick mal rüber. So, und da muss ich auch sozusagen missverständnisfrei reden, weil alles, was missverstanden werden kann, wird auch missverstanden. Und man muss da so ein bisschen, muss ich mal dann fragen, das, was ich jetzt gerade erzähle oder was ich aufgeschrieben habe, würde es ein 15-Jähriger auch verstehen. Ne? Und gibt ja diesen den berühmten Juristen, Rudolf Jährig, der hat im 19. Jahrhundert mal gesagt, denke wie ein Philosoph und rede wie ein Bauer. Ja, und das ist so ein bisschen das, was ich, wenn ich mal Richtung Bildzeitung und so gucke, ne? Das sind ja alles teilweise hochkomplexe Themen, die aber halt runtergedampft werden, dass halt auch der Leser steht. Und wenn du es nicht machst, dann macht es der Journalist und dann ist natürlich immer so ein bisschen dann die Frage, hat er es dann richtig verstanden und kommt es dann auch noch so rüber, wie du es möchtest, ne? Und insofern kann ich da immer nur empfehlen, da wirklich, ja, im Storytelling echt zu investieren. Und wie soll ich sagen, also unser paranoides Reptiliengehirn ist ja sozusagen erstmal per se, schätzt sich ja die Realität immer schlimmer ein, als sie ist, ne? Und so nach dem Motto, lieber ein Pessimist, der lebt, als ein Optimist, der tot ist. Und in Krisenzeiten wie jetzt, ja, wo überall ja, ne, du hörst du von Downrounds und hörst du Krieg und Covid und so weiter, ne, verstärkt sich das ja auch nochmal, ne? Und schaltet dann mal gerne auch mal in den Panikmodus und jede Geschichte ist dann immer irgendwie, ist dann erstmal ein bisschen schlechter, nochmal ein Tacken schlechter, ne? Auf eine gute Geschichte reagiert man dann teilweise auch wenig. Also, was ist sozusagen die Moral aus der Geschichte? Wie die Geschichte beim Empfänger ankommt, entscheidet halt der Empfänger und nicht der Sender, ja? So. Mhm. Und wir müssen halt alles dafür tun, dass halt unsere Botschaften und unser Anliegen, was wir rüberbringen wollen, auch eben klar und missverständnisfrei da halt rüberkommt. Und das ist halt die große Kunst, wenn wir da sozusagen ein Brand aufbauen wollen und ein Image aufbauen wollen und Gehör wissen wollen, wir dazu in der Lage sein müssen, eben Geschichten stark und klar zu formulieren. Und da muss man wirklich am Anfang auch viel Zeit reingeben und wirklich auch sie abgrenzen von anderen. Ich sehe ja viele Pressemitteilungen, wo ich sage, klingt die eine wie die andere. Ja, also das ist irgendwie, was unterscheidet euch denn jetzt von den anderen? Es klingt wie eine Soße. Da ist auch keine Urgency irgendwo. Da kann ich sagen, das kann ich auch 3 Monate in die Schublade packen, die Pressemitteilung 3 Monate wieder rausziehen und die ist immer noch aktuell, ja, weil warum soll ich, also ist auch für den Journalisten, der sagt, ja, ist ja irgendwie nett, aber warum denn jetzt? Ne? Also auch das muss ich ja immer im Hinterkopf haben. Also du siehst schon, nicht nur, dass man viel falsch machen kann, es sind auch viele Dinge zu beachten, um dann zum entsprechenden Ziel zu kommen.
Ja, du hast ja auch vorhin beschrieben, ganz schön, so dieses, ich muss auch mal Nein akzeptieren und nicht alles, was ich da irgendwie platziere, wird genommen, wahrscheinlich eher im Gegenteil sogar. Und ich vergleiche das ein bisschen mit dem Sales-Prozess. Wir kennen es ja im B2B-Sales, lange Sales-Cycle auch. Ich muss oft auch viele Klinken putzen. Ich hole mir mal das Nein und 3 Monate später kommt auf einmal genau die Anfrage, die ich eigentlich schon mal bedienen wollte, so dann doch rein. Ist ja vom Prozess her vergleichbar. Und die Frage ist, wenn ich mit PR jetzt loslege, ich habe da bisher noch nichts irgendwie großartig gemacht und will dann damit starten, wann sehe ich denn eigentlich die ersten Erfolge? So, wann habe ich dann jetzt endlich den FAZ-Abdruck? So ungefähr. Also ich vermute mal, die Leute, die auf euch zukommen, sind ungeduldiger als, ja, sinnvoll. Aber was ist so eine realistische Timeline?
Also das Problem ist hier so ein bisschen, dass, also nochmal, wir waren heute schon ein bisschen abgedriftet in die Dating-Welt ja auch, aber es ist ja auch hier so, ne, du gehst ja in eine Bar, sagen ja auch nicht, um sofort ein Date klar zu machen und da zu Fingern ringen und sagen, hier, sieht gut aus, lass uns heiraten, ja, so. Sondern da ist ja auch irgendwo, da gibt's ja auch jetzt Prozesse, ja, der da irgendwo, der sozusagen dahinter steht, ja. Und das Problem grundsätzlich ist hier, wir fokussieren uns immer viel zu viel auf die Transaktion statt auf die Transformation. Und wenn ich da jetzt unbedingt jetzt meine Geschichte verkaufen würde, so ein Produkt wird ja auch nicht irgendwo durch Fakten irgendwie interessant, sondern oftmals ja auch um die Emotionen, die man ausnutzt. Ne? Und wenn wir darüber reden, wie wir sowas aufbauen, um schnell auch zum Ziel zu kommen, ist immer auch so, ja, das erlebe ich ja auch manchmal so bei Gründern und Gründern, die dann ganz viel dann über ihr Unternehmen erzählen, wo sie hinwollen, Visionen und so weiter. Also die verkaufen mir die Kuh anstatt das Steak, um es mal ganz einfach zu sagen. Ja, so. Und das ist halt so immer, weil ich sage, das ist schön, dass die Kuh toll aussieht und dass sie tolle Flecken hat und dass die ganz süß ist und langen Schwanz und keine Ahnung, was die alles noch kann und hat und was die für tolles Gras frisst und weiter. Ja, am Ende des Tages, mach mir doch das Steak schmackhaft. Ich will doch nur, ne, löse mir doch bitte mein Problem. Erzähl mir doch bitte von dem Steak, wie herrlich das brutzelt und leckt und so weiter. Was wir jetzt sagen, ist politisch nicht korrekt in Plant-Based Times. Aber das ist, glaube ich, vielleicht ein gutes Bild. So, um jetzt zurückzukommen auf die Geschwindigkeit, ja. Hier auch nochmal. Vermarktungskompetenz ist da entscheidend, ja. Wir wissen alle, Dieter Bohlen ist nicht der beste Sänger. Tesla ist nicht das beste Auto. Apple baut nicht die besten Handys und Donald Trump war nicht der beste Präsident aller Zeiten. Trotzdem kennt jeder Dieter Bohlen. Tesla ist eine krasse Marke. Jeder will ein Apple-Handy und Donald Trump war Präsident und naja, klopft mal aufs Holz, dass es nicht nochmal wird, wollen nicht so politisch werden, aber kann durchaus passieren, dass das wieder wird. So, ne? Also, das muss man ja mal sagen. Also, Vermarktungskompetenz ist ja an all diesen Feldern ein ganz, ganz starkes Thema. Und die Frage ist sozusagen, wie kann ich das rüberbringen? So, Geschwindigkeit, um nochmal jetzt auf deine Frage zurückzukommen, hat damit eben ganz viel zu tun. Und ich würde mal sagen, also, ich kann das nur aus eigener Erfahrung unseren Kunden sagen, das dauert jetzt gar nicht so wahnsinnig lange. Also es ist nicht so, dass man sagt, da dauert erstmal jetzt irgendwie 6 Monate, bis da irgendwann mal ein Artikel kommt, sondern es geht dann schon ab Monat 1 auch los. Aber es baut sich halt letztendlich auf. Ne? Und die Frage ist ja immer auch, wie stark der Newswert ist, den ich habe. Ne? Ist es jetzt was, wo ich sage, ich habe jetzt, keine Ahnung, eine 50 Millionen Finanzierungsrunde mit Sequoia Capital gemacht. Natürlich, und bin jetzt Mena Startup, sage ich jetzt mal, natürlich interessiert das irgendwie die Lokalpresse, die Wirtschaftspresse, die Techpresse und alle wollen schreiben. Ne? Wenn ich jetzt erstmal sage, naja, ich habe jetzt irgendwie ein Produkt und will jetzt mal hier irgendwie loslegen, und das ist irgendwie ganz nett und da muss ich natürlich die meine Reputation auch erstmal aufbauen. Da fange ich dann vielleicht erstmal an bei den Branchenmedien und dann hangel ich mich dann weiter vielleicht zu den Regionalmedien, wo ich mein Unternehmen sitzt und dann spreche ich auf einer Konferenz und spreche, gebe dann mal vielleicht ein Interview bei einem Podcast und so weiter, baue mir das auf. Also die Frage ist ja hier auch gar nicht so schnell, wie schnell es geht, weil es geht schon relativ schnell. Es ist nicht so, dass man es ewig warten muss, sondern das passiert schon im Monat 1, 2, dass da auch dann was passiert und die ersten Dinge auch schon bei rumkommen. Aber die Frage ist natürlich, wenn ich jetzt den Anspruch habe, Cover Story Business Punk, ja, dann ist natürlich auch da viel Vorarbeit geleistet, wie du auch gerade beschrieben hast, Robin, mit den Sales Cycles und dem Sales Prozess genauso ist es. Wir haben teilweise sprechen mit Journalisten, beackern die, bespielen die und ein Jahr später kommt dann auf einmal das große Interview, die große Anfrage und der 4-Seiten-Artikel in der, was ich, Brand 1 oder in wo auch immer, ja, so. Also, das ist halt einfach etwas, was man nicht einfach wie bei euch jetzt Google AdWords an- und abschalten kann, sage ich jetzt mal, wo ihr sagt, na, ne, dann haue ich da mal 5.000 Euro mehr, dann kriege ich dann 3.000 Klicks mehr oder so. Das ist halt schon ein großer Unterschied. So funktioniert es bei uns halt letztendlich nicht, ne? Also, das muss man ganz klar sagen. Aber es muss halt, genau wie im Sales-Prozess, also wir verkaufen in dem Fall ja auch ein Produkt. Das Produkt ist die Story. Du musst dranbleiben, du musst verschiedene Iterationen auch haben, der Geschichte auch mal wieder eine neue Story anbieten, dann auch mal einen anderen Weg versuchen etc. Das ist schon wirklich echt Arbeit.
Aber den Prozess kann ich auch nicht durch Kohle abkürzen. Das heißt, Journalisten Geld bieten für Veröffentlichungen ist jetzt keine gute Idee oder wie sind da deine Erfahrungen?
Sagen wir mal nicht in Deutschland. Es gibt Länder, wo natürlich Pay-to-Play, ja auch kein Geheimnis, gespielt wird, aber wir reden ja hier vom deutschsprachigen Markt, das kannst du vergessen. Du hast natürlich immer die Möglichkeit, kleine Anzeige zu schalten oder sind wir schon wieder bei einem Marketing, wo es Werbung oder ich sag mal ein Advertorial zu schalten oder natürlich kannst du eine Pressemitteilung auch irgendwo einbuchen, ne? Das ist jetzt gar keine Frage. Das bieten auch die klassischen Medien an, ne? Kannst du überall Advertorial schalten oder da jetzt hingehen und sagen, hier meine Pressemitteilung bitte einmal irgendwo einbuchen für ein paar hundert Euro. Aber das hat ja mit PR jetzt nichts zu tun und mit Earned Media, ne? Das ist halt dann Paid Media. Bezahlst du dafür, du bekommst eine Leistung. Das kannst du natürlich machen. Aber ich sag mal so, hier wieder, deswegen ist halt Professionalität auch so wichtig, um mit professionellen Leuten auch zusammenzuarbeiten. Du musst halt auch wissen, selbst bei Journalisten, wie weit du gehen kannst. Es gibt Journalisten und Verlagshäuser, da bist du noch nicht mal erlaubt, wenn du jetzt mit einem Journalisten eine Tasse Kaffee trinkst oder mit zum Mittagessen gehst, dem das Mittagessen zu bezahlen. Ja, also wo ich sagen würde, na gut, aber so eine Currywurst da und Salat oder was auch immer, was kosten das jetzt? Also würde ja, glaube ich, keiner auf die Idee kommen, dass die 20, 30 Euro, die mich das Mittagessen kostet, jetzt eine Bestechung ist oder so. Ja, das ist ja eher eine Geste, sagen, komm, das übernehme ich jetzt hier. Aber auch da gibt es in Verlagshäusern klare Regeln, was geht und was nicht, und die musst du kennen. Da kannst du dich auch ganz schnell ins Fettnäpfchen setzen, wenn du da auf einmal hier den großkotzig, ja, das übernehme ich jetzt hier, das Dinner und so. Ne? Und dann wird er sagen, nee, das geht nicht. Also das muss man wissen, da muss man die Spielregeln auch kennen. Jeder Verlag ist da auch ein bisschen anders, jede Redaktion arbeitet da auch ein bisschen anders, aber man muss es halt wissen und da auch professionell umgehen. Insofern Pay-to-Play ist nicht etwas, was in Deutschland funktioniert.
So, wenn ich das Ganze jetzt mache, ich bin ja alter Performance-Marketer, ich will ja wissen, was dabei rumkommt. Also wie messe ich den Erfolg? Bill Gates sagt zwar, es ist anscheinend hochgradig rentabel, wenn er seinen Dollar da investiert, aber ich will ja auch wissen, was aus dem Dollar wird. Also genau, wir können im Jahr bei Google Ads-Kampagnen können wir wunderbar sehen, was nachher der Umsatz ist, der dabei rumkommt. Das ist bei PR natürlich ein bisschen anders. Was sind so Kennzahlen, wo du sagst, schau da mal drauf?
Also nach sozusagen einer Trackbarkeit oder einem Return on Investment bei der PR zu fragen, ist mal so ein bisschen nach dem Return on Investment deiner Mutter zu fragen. Ja, also, aber natürlich können wir messen und natürlich können wir Zahlen liefern. Und hier ist mal die Frage, was will ich denn eigentlich? Ja, also, weil ich muss ja irgendwo hinschauen und sagen, was sind denn überhaupt die KPIs und die Kennzahlen, die für mich relevant sind? Ja, also natürlich kann ich messen, wann hat wer was wo veröffentlicht. Natürlich kann ich das. So, und dann kann ich natürlich auch eine Auflage dieser Zeitung oder des Mediums dahinter packen. Natürlich kann ich das. Kann gucken, wie war denn, war das eher ein positiver oder negativer und neutraler Artikel? Kann ich auch machen. Ja, ich kann auch einen Anzeigenäquivalenzwert ermitteln und kann sagen, mit den entsprechenden Discounts etc. sagen, was wäre denn dieser Artikel jetzt als Anzeige, als Advertorial zum Beispiel, wenn ich das geguckt kann, das gegen mein Budget benchmarken. Es gibt da sehr, sehr viele Methoden und Möglichkeiten, natürlich zu messen, zu tracken. Kann ich jetzt, weil ich einen Artikel, ich sag das nochmal, in der FAZ hatte, direkt zurückschließen, habe ich da jetzt irgendwie 3 Abos mehr abgeschlossen? Wahrscheinlich eher schwierig, ja, aber zu behaupten, es hätte jetzt irgendwie keinen Einfluss auf mein Business, wenn die FAZ über mich schreibt und wo sozusagen ich das ja auch dann in Google-Rankings sich widerspiegelt und Leute das finden und lesen, Investoren das lesen, potenzielle Mitarbeiter das lesen, potenzielle Partner etc., wäre auch falsch zu sagen, das ist jetzt irgendwie, ne, also das ist halt schon dann eben dann auch der Effekt, den man damit reinrechnen muss, so. Und die Frage ist auch immer, was ist denn sozusagen auch gut, ne? Ist eine Veröffentlichung pro Monat gut? 2, 3, 4, 5 etc., ja? Also da empfehle ich auch immer, sich mal den Share of Voice anzuschauen, ne? Zu gucken, was bringt denn der ganze Markt überhaupt? Ja, also wenn ich jetzt als Beispiel, jetzt mal in deinem Bereich Online-Marketing-Agenturen, wie viele Artikel pro Jahr gibt es denn überhaupt zum Thema Online-Marketing in Deutschland? So, und dann kann ich ja gucken, und wie viel habe ich davon? Und dann kann ich sagen, okay, da sind wir jetzt. Aber wenn es als Beispiel nur 50 Artikel gibt, kann ja mein Ziel nicht sein, ich hätte gern 60. Ja, also das ist ja ein bisschen schwierig, ja. Sondern ich muss ja gucken, wo steht der Markt, wo stehen auch meine Mitbewerber, wo spiele ich dann in diesem Kosmos auch mit und wo kann ich sozusagen dann dort drin. Das ist viel, viel realistischer, als zu sagen, heute haben wir 5 und morgen wollen wir 10. So. Und das ist immer die Frage, was sind denn das für Medien? Ne? Also wir sind uns ja wahrscheinlich einig, dass irgendwie ein Artikel in einer, nochmal Beispiel FAZ oder Handelsblatt, was anderes ist, wenn ich jetzt irgendein Wald- und Wiesen-Online-Ding da drin bin, ja, wo ich sage, also wo es auch um den Brand und die Reputation etc. geht. Auf der anderen Seite will ich auch klar sagen, Auflage und Reichweite ist nicht alles. Es ist auch manchmal so, also wir hatten es jetzt gerade wieder, viele Unternehmen auch im Fintech-Bereich, da gibt es ja hier von OMR, dieses Finance Forward, kennst du ja auch, die ja quasi ein bisschen wie eine Nachrichtenagentur für die Fintech-Szene sind. Und da ist es so, ja, die haben jetzt nicht logischerweise eine Reichweite wie ein Spiegel.de, sag ich mal, aber wenn ich ein Fintech bin und solche sage, ich will jetzt solche Investoren adressieren und den Markt adressieren, hochgradig relevant, ja, da kannst du mal ausgehen, rufen dich hinterher 5 oder 10 Investoren an, ja, wenn du da einen Artikel hast. Also das ist halt auch was, ne, es geht nicht immer nur um Reichweite und groß und Big Brand, ja, sondern es geht auch darum, wer ist da gut positioniert und wo erreiche ich meine Ziele. Und da kommen wir wieder zu dem, was wir am Anfang besprochen haben, sich darüber klar zu sein, ne, was ist sozusagen das Ziel, wie bringe ich da die Message, dass die wirklich dann auch sitzt, ja, kann man so ein bisschen diese KISS-Formel sagen, ne, keep it short and simple, ne, klar, die Dinge auch dann so zu bauen, dass sie dann eben auch für solche Medien dann auch relevant sind, ne, und deswegen ist mal diese eine Pressemitteilung, die dann die eierlegende Wollmilchsau für alle Medien und für die Fachmedien, für die Publikumspresse, für die Regionalpresse etc., ist einfach dann nicht der richtige Weg. Ist ein schöner Teaser, das ist was Gutes zum Anfüttern, immer wenn du so broad was rausbringen willst, am Ende des Tages musst du schon das sehr tailern, auf die Medien, auf die Journalisten, die du auch wirklich erreichen willst.
Also im Prinzip, so beim, wenn es dann um Kennzahlen, um die in der Erfolgsmessung geht, ja, Kennzahlen ransetzen, sowas wie halt eben ne, den Medien- oder Anzeigenäquivalenzwert, dass ich einfach sage, so was hätte ich für diese Reichweite ausgeben müssen, aber gleichzeitig auch mit berücksichtigen, ist es überhaupt das richtige Medium? Also erreiche ich da spitz meine Zielgruppe oder bin ich sehr breit gestreut, wo vielleicht ein Teil der Zielgruppe mit dabei ist? Plus, wie ist eigentlich auch die Art und Weise der Berichterstattung? Also wie werde ich dann da erwähnt? Weil super, ich habe es auf die Titelseite der FAZ geschafft, aber eigentlich ist es ein riesen Shitstorm. Hat einen hohen Medienäquivalenzwert, aber ist jetzt klar, nicht unbedingt.
Deswegen die Sentimentanalyse, ne? Genau, was ich sagte, muss natürlich da auch dahinter stecken zu sagen, was war der Artikel jetzt gut, war der schlecht, wie sieht das aus? Und es gibt ja diesen alten Spruch auch, bad PR ist good PR. Klar, wenn ich ein Startup bin, mich niemand kennt und so, ja. Das würde wahrscheinlich jetzt ein etabliertes Unternehmen oder jemand, der sozusagen da jetzt schon im Saft steht, unbedingt unterschreiben. Und insofern muss diese Analyse klar stattfinden und muss da auch natürlich ein professionelles Media-Monitoring einfach, gehört einfach dazu. Da kann man sich selber überlegen, was für mich wichtig ist. Jetzt für mich gibt es da nochmal einen Pluspunkt, wenn da ein Backlink ist, und gibt es da nochmal einen Pluspunkt, wenn ich irgendwie einmal erwähnt, zweimal erwähnt, dreimal erwähnt. Wenn der CEO noch ein Zitat drin hat, dann ist es nochmal mehr wert. Und wenn noch ein Bild dazu ist, nochmal. Also man kann das ja ins Unendliche treiben. Ne? Das ist also eine Frage des Budgets. Also ich kann Media Monitoring, da kann ich die tollsten Analysen und Auswertungen fahren. Nur es muss halt ja auch irgendwo dann so ein bisschen auch Sinn machen. Ne?
Jawohl, so liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das war jetzt ein sehr breiter und auch gleichzeitig direkt ein Tiefgang in viele Themen rund um PR, PR-Marketing, Verbindungen oder Abgrenzungen halt eben auch. Wenn du am Anfang stehst, einmal kurz zusammengefasst, also denk nicht von Pressemitteilungen aus, sondern sorg dafür, dass du erstmal weißt, wer ist eigentlich mein Markt, wen will ich überhaupt erreichen, was sind die Botschaften, die ich mitteilen will, wofür stehe ich, wie grenze ich mich von den anderen Marktteilnehmern bei mir ab, damit ich halt eben auch eine bestimmte Einzigartigkeit dann auch habe, also dann auch so dieses Thema Story und Positionierung wirklich ausarbeiten, um dann sich Gedanken zu machen, in welchen Kanälen will ich eigentlich präsent sein und auch in welchem Format dann, also welchen Medien will ich erscheinen und müssen es überhaupt Medien sein, mache ich vielleicht auch eigene Events, mache ich einen eigenen Podcast, wie auch immer, will ich in andere Podcasts rein, also da gibt es eine sehr, sehr, sehr große Breite und sehr viele, viele Unterschiede, um dann mundgerecht den Journalistinnen und Journalisten, die du erreichen willst oder Podcast-Host, wie auch immer, Angebote zu machen, damit sie es leicht haben, positiv über dich zu berichten, damit du eine gewisse Hoheit, eine gewisse Kontrolle, Kontrolle ist vielleicht ein bisschen zu weit übertrieben, aber dass du ein bisschen Steuerung übernimmst auch über das, was über dich berichtet wird. Das ist kein Projekt, sondern es ist halt eben ein sehr kontinuierlicher Prozess, wo man sich halt eben auch das eine oder andere Nein abholt, wo man Klinken putzen muss, wo man dranbleiben muss, um dann auch zu schauen, ob man die Ziele erreicht. Also ob du in den Medien, wo du dich gut aufgehoben fühlst, eine positive Berichterstattung bekommst und darüber dann halt eben auch nachhaltig mit langem Atem dann deine Marke, vielleicht auch deine Personal Brand, etablierst, aufbaust und dann baut sich auch das ganze PR-Spiel weiter auf. Das heißt, nach der ersten Veröffentlichung geht es nicht steil bergauf, sondern je mehr du machst, umso mehr andere werden auch auf dich zukommen. Also langer Atem, kein ganz kurzer Weg, aber einer, der, wenn man auch Bill Gates vertraut, sich durchaus rentiert. So, Thilo, habe ich das gut zusammengefasst?
Das war sensationell und ist, glaube ich, wichtig einfach zu sagen nochmal, spielt bitte nicht Performance-Marketing und PR gegeneinander aus. Ja, es sind Geschwister, die können sich auch mal streiten, aber am Ende des Tages gehören die Dinge zusammen. Das eine ist sozusagen mit dem anderen sehr, sehr gut und schlau verbunden. Man kann viel mehr draus holen. Das Thema Vertrauen ist ganz, ganz wichtig in einer Welt, wo wir jetzt aktuell sehen, wo viel doch auch Skepsis gegenüber Medien, gegenüber vielen Dingen ist. Deswegen auch ja genau, was du richtig gesagt hast, nochmal das Thema Langfristigkeit, ja, hier auch nicht wie Karl aus der Kiste zu kommen, wenn man was erzählen will, dann wieder abzutauchen für 6 Monate und dann nur immer, wenn man was zu meinem selber was erzählen will oder eigentlich nichts beitragen. Ja. Und vielleicht kann man sagen, ob das, wenn wir heute auch schon über Sales gesprochen haben und wie kommt man an bestimmte Dinge ran, ist ja wie bei einer Katze. Ne? Wenn du versuchst, eine Katze zu fangen, rennst du weg. Wenn du aber was hast, was die Katze will, dann kommst du zu dir, ja. So, und das müssen wir erreichen, ja. Und das ist ja im Sales so. Das ist sozusagen, wenn ich jetzt Menschen überzeugen möchte, wenn ich jetzt irgendwo, weiß ich nicht, auf einer Konferenz sprechen möchte oder einem Journalisten spreche, ich muss immer überlegen, was ist das Zuckerl, das ich habe, ja. Was ist vielleicht die Information, die Story, warum ist es interessant, ne? Und da muss man eben auch Zeit investieren in Research, sich vorher auch über die Person, die Menschen Gedanken zu machen. Auch da wieder Parallelen zum Sales. Ich muss wissen, mit wem ich spreche, was deren Sorgen, Nöte sind, was sie gerade umtreibt und beschäftigt. Und dann ist es sozusagen schon etwas, das da ist. Und vielleicht abschließend auch nochmal gesagt, was zu dem Aufbauteil, den du gerade sagtest, aber auch für das Personal Branding ist. Ich habe ja, wenn ich das noch einwerfen darf, zum Thema Personal Branding ein Buch geschrieben, Light Your Fire, gibt es überall, wo es gute Bücher gibt, da kann man das auch nochmal alles
in die Shownotes
nachlesen. Naja, weil das dann auch mal gerade speziell für Unternehmerinnen und Unternehmer auch dazu geschrieben ist. Und da gibt es diese 4K-Regel, ja, die sagt, Klarheit, Kredibilität, Konsistenz und Kontinuität. Und alles, was wir heute besprochen haben, kannst du auf diese 4K eigentlich runterbrechen. Ne? Ich muss klar sein in meinen Botschaften, meinen Messages, nicht heute das eine erzählen und morgen das andere. Ja, und wissen auch in der Klarheit, wer bin ich, wofür stehe ich, Positionierung, Kredibilität. Ja, ich muss eben Vertrauen, Reputation, ne? Das muss ich aufbauen, das muss ich über eben die Zeit hin entwickeln. Ich muss gleichzeitig aber auch konsistent sein. Ne? Das ist ja, wie wurde es vorhin mal das Thema gebracht, soll ich einen Blog machen? Ja, kannst du machen, aber wenn du da einen Blog machst, dann ist es irgendwie ein Friedhof. Ja, weil dann der nächste Blogpost 2 Jahre später kommt, ja, das hat auch nichts mit Konsistenz letztendlich zu tun. Das Wichtigste eben Kontinuität, ja, und weil wir so oft schon heute abgerutscht sind in das Dating-Thema, ne, weniger One-Night-Stands, more long-term relationships, zumindest in der Kommunikation, was Leute privat machen, wollen wir nicht kommentieren, aber bitte im Business und in der Kommunikation long-term, ja, und kontinuierlich.
Sehr schön, nochmal die wichtigsten Punkte zusammengefasst, auf den Punkt gebracht. So, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, du hast jetzt die Herausforderung, das Ganze auch noch umzusetzen, was der Tilo dir gerade alles erzählt hat. Aus der Erfahrung mit Projekten, die wir halt eben auch begleiten, wo Unternehmen intensiv auch mit PR arbeiten, wo sie intensiv auch in ihre Marke investieren, in ihre Sichtbarkeit und halt eben auch eine klare Positionierung haben, können wir aus der Performance-Marketing-Perspektive ganz klar sagen, es hilft uns ungemein und das Gesamtergebnis wird deutlich besser. Also insofern auch von mir als Performance-Marketer eine Hommage an das Thema PR, damit wir, glaube ich, gemeinsam deutlich mehr erreichen. Du musst das Ganze jetzt umsetzen und wenn du es nicht alleine umsetzen willst, kannst du dich sicherlich gerne an den Tilo wenden. Kontaktdaten, alles in den Shownotes, auch sein Buch mit dabei. Und ansonsten bleibt mir noch zu sagen, vergiss nicht, den Podcast hier zu abonnieren, damit du viele weitere spannende Themen nicht verpasst. Und dann sage ich, Tilo, vielen Dank dir. Und dann bis zum nächsten Mal.
Sehr gerne, lieber Robin. Vielen Dank.
Danke fürs Zuhören beim Digital Kompakt Podcast. Du merkst, hier ziehst du massig Wissen für dich und dein Unternehmen heraus. Wenn du mit uns noch erfolgreicher werden möchtest, abonniere uns auf den gängigen Podcast-Plattformen. Und hey, je größer wir werden, desto mehr Menschen können wir helfen. Also erzähl doch auch deinen Kolleginnen und Kollegen von uns. Bis zum nächsten Mal.